Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Passionsspiele in Oberammergau sind in jeglicher Hinsicht ein Kraftakt. Gestern hatte die neueste Ausgabe mit zweijähriger Verspätung Premiere, dazu gleich ein Bericht. Was kann Kunst und wer hat eigentlich den Kanon aufgestellt? Das fragt in diesen Tagen die junge Islamkonferenz. Und beim Berliner Theatertreffen wurde gestern überlegt, wie die Bühnenkunst nachhaltiger werden kann. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zu einer etwas kürzeren Ausgabe von Kultur heute. Wir übergeben um 17.55 Uhr an das Deutschlandfunk-Wahlstudio. Dort erfahren Sie alles zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Abgewählt wurde Denis Yücel bei der Jahrestagung des Deutschen Pen-Zentrums in Gotha zwar ganz knapp nicht, dann schmiss er aber trotzdem hin.
Ich möchte nicht Präsident dieser Bratwurstbude sein. Ich trete zurück und ich trete hiermit aus diesem Verein aus.
Bei der vom Pen angesetzten Diskussion gestern Abend war Yücel dann aber wieder dabei. Es ging um den Krieg in der Ukraine. Mit aller Kraft, der Krieg, der Frieden, der Pen, so der Titel der Veranstaltung auf Schloss Friedenstein in Gotha, bei der auch die Philosophin Svenja Flasspöhler, die ukrainische Schriftstellerin Marjana Gaponenko, ihre österreichische Kollegin Eva Menasse und der ehemalige Präsident des Pen-Zentrums Johannes Strasser sprachen. Bernd Schikowski fasst das teilweise durchaus hitzige Gespräch zusammen.
Über Krieg reden, ohne die eigenen Kämpfe gleich wieder aufbrechen zu lassen, geht denn das? Ja, vielleicht, so merkt Pen-Mitglied Eva Menasse etwas bitter an, sind die Grabenkämpfe im Pen ja auch eine Lektion gewesen dafür, warum Menschen manchmal nicht in Frieden leben können. Das sagt sie freilich nur, um gleich dieses dicke Ausrufungszeichen hinten anzusetzen.
Aber trotzdem ist natürlich das ganze absurde Theater, das da in 2 Tagen Pen abgelaufen ist, einfach ein wahnsinnig privilegierter Pups gegen den Ukraine-Krieg. Und auch hier sollen wir, glaube ich, mit aller gebotenen Dezenz miteinander sprechen, die wir hier immer noch glücklicherweise in Frieden und Freiheit leben.
Ein wenig, pardon, pupsen wird es dann am Abend aber schon nochmal. Gemeinsam mit Menasse schließlich auf dem Podium die Autorin Marjana Gaponenko, die Philosophin Svenja Flasspöhler, Ex-Pen-Präsident Johannes Strasser und Denis Yücel. Nach seinem Bratwurstbuden-Rücktritt am Vortag nun auch er ein Ex-Präsident, der hier vor etwa 200 Gästen sitzt. Nur Sascha Lobo hat abgesagt. Dessen Polemik gegen den, wie es bei ihm kürzlich hieß, Lumpenpazifismus wird später von Yücel vorgetragen. Denn darum geht es nun eigentlich, um den Pazifistenstreit, befeuert von offenen Briefen, ob denn Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern sollte oder nicht. Reihum legen die 5 noch einmal ihre Positionen dar. Yücel, der den Brief für Lieferungen unterschrieben, sich gar für Flugverbotszonen ausgesprochen hat.
Als Intellektuelle besteht unsere Aufgabe nicht darin, bei großen Krisen jedes Mal exakt der Meinung zu sein, wie die Bundesregierung vorgibt.
Flasspöhler, die gegen die Lieferung von schweren Waffen ist.
Weil wir warnen wollen vor einer Grenze oder eine Grenze eigentlich überhaupt erst mal thematisieren wollen.
Eine Runde eher spannungsloser Monologe zunächst, die dann aber bald mündet in veritablen Streit. Besteht nicht die Gefahr, dass grenzenlose Aufrüstung in diesem Krieg ungewollt zu einem atomaren Weltenbrand führt? Eine angstbesetzte Frage freilich, von der Gaponenko sagt:
Es gibt 3 Möglichkeiten, entweder erstarren, fliehen oder kämpfen. Und das ist die Möglichkeit, für die sich die Ukraine entschieden hat. Und ich möchte an alle appellieren, vor allem die Nerven zu behalten, also nicht in diese Schockstarre zu verfallen. Weil das, was Putin will, das ist eine Strategie.
Noch heftiger der Streit dann aber darüber, wie viel Hader sich denn Pazifisten mit Blick auf Waffenlieferungen denn überhaupt noch leisten dürfen oder leisten müssen. Und da etwa knattern auch die Grabenkämpfe des Pen noch einmal durch.
So what? Nein, es ist nicht so what. Man muss den nicht teilen. Aber diese anmaßende Behauptung, dass Johannes Strasser besser weiß, was im Sinne der Ukraine ist und wie man die Ukraine besser verteidigt.
Da kann also jetzt hör doch mal auf
nicht den ukrainischen Außenminister dafür in Beschlag nehmen, weil ich weiß es
Ukraine.
Einfach. Ich weiß es, Johannes Strasser. Und jetzt rede ich weiter. Lass mich doch ausreden. Du hast diese Bühne bald ganz für dich alleine und deinesgleichen. Lass mich bitte ausreden.
So, führen solche Debatten zu neuen Erkenntnissen? Das sei mal dahingestellt, gibt der frisch gewählte Interims-Pen-Präsident Josef Haslinger hinterher zu verstehen. Auf die Tagesordnung des Pen, so Haslinger, gehören sie aber auch künftig unbedingt.
Darüber hinaus ist das Streitgespräch eigentlich eine noble Angelegenheit jeder Intellektualität. Ja, es ist eine Autorenorganisation, in der kein Streitgespräch stattfindet über verschiedenste aktuelle Themen und auch politische Themen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vor allem wäre sie für mich völlig uninteressant.
Der Pen in seinem eigenen Universum, da fällt er auch schon mal über sich selber her. Wenn sich die Wogen dann wieder glätten, das hat dieses Podium zum Krieg in der Ukraine schließlich gezeigt, dann weiß der Pen aber immer noch, auf welche Kämpfe es wirklich ankommt in der Welt.
Bernd Schickhauski über die Diskussion der Krieg, der Frieden der Pen im Rahmen der Jahrestagung des Deutschen Pen-Zentrums in Gotha. Jesus von Nazareth galt als Aufwiegler, als jemand, der die Massen bewegte und den die theologische Elite auch deswegen missbilligte. Der römischen Staatsmacht war der Zimmermannssohn ebenfalls ein Dorn im Auge. Wie lebendig diese Geschichte auch heute noch ist, das zeigen alle 10 Jahre die Passionsspiele in Oberammergau, die 1633 als Hilferuf gegründet wurden, um die Oberammergauer von der Pest zu befreien. Mit 2-jähriger Verspätung, wegen einer modernen Seuche, wurde nun die neueste Version von Spielleiter Christian Stückel gezeigt. Christoph Leibold hat zugeschaut.
Ganz am Ende, als die Frauen das Grab leer finden und Jesu Anhänger herbeieilen, zünden sie an einer Feuerschale Kerzen an. Das Licht breitet sich aus und verdrängt die Dunkelheit. Den Auferstandenen selbst aber sieht man, anders als noch bei der Passion 2010, nicht auf der Oberammergauer Bühne. Theologen mag es stören, dass Spielleiter Christian Stückel Jesu Auferstehung nicht mit dessen finalem Auftritt sichtbar beglaubigt. Stückel aber ist, wiewohl theologisch ungeheuer bewandert, kein Theologe, sondern Theatermacher. Und so geht es ihm eben nicht um Verkündigung, sondern um Vergegenwärtigung. Ihn interessiert, was uns dieser Jesus von Nazareth heute noch zu sagen hat. Das herauszuarbeiten ist ihm auf spektakuläre Weise gelungen.
Wenn Gott dein König wäre, dann würden die Armen Glück in Fülle genießen.
Gott ist mein König.
Dann verschließt nicht euer Auge vor ihrer Not.
Wer sich seiner Mitmenschen erbarmt, dessen erbarmt man sich im Himmel.
Stückel zeigt Jesus als Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit, der die Armen selig preist und den Hohepriestern mit geradezu heiligem Zorn die Leviten liest, ob deren bigotter Gleichgültigkeit gegenüber den prekären Umständen, in denen das einfache Volk lebt. Die heute viel zitierte Schere zwischen Arm und Reich, auch bei Jesus ist sie bereits ein Thema.
Sie sind hungrig, aber ihr gebt ihnen nicht zu essen. Sie sind durstig, aber ihr gebt ihnen nicht zu trinken. Die Fremden nehmt ihr nicht auf und die Nackten kleidet ihr nicht.
Frederik Mayet, der nach 2010 nun schon zum 2. Mal als Jesus auf der Bühne steht, spielt nicht das lampfromme Leiden Christi, sondern ist ein charismatischer Christus. Mit erstaunlichem Aggressionspotenzial für einen, der bedingungslose Nächstenliebe predigt. Mayet gibt der Figur eine aufregende Ambivalenz. Nur verständlich, dass sich an diesem hitzigen Heiland die Revolutionsfantasien eines Heißsporns wie Judas entzünden. Cengiz Görür ist erst Anfang 20, aber von bestechender Bühnenpräsenz als enttäuschter Jünger, der gehofft hatte, Jesus würde Israel vom Joch der Römer befreien.
Ich diene Gott, aber ich diene nicht der Knechtschaft. Steht nicht geschrieben, Auge um Auge und Zahn um Zahn.
Wenn Jesus radikal-pazifistisch dem bewaffneten Widerstand eine Absage erteilt, den Judas so vehement einfordert, schwebt plötzlich die gegenwärtige Weltlage über dem biblischen Geschehen, ohne dass dabei von Debatten um die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine die Rede sein müsste. Das ginge auch gar nicht in einer Passion, und dennoch sind diese Spiele nicht museal, trotz der historisierenden Ausstattung von Stefan Hagenayer, der das Ensemble diesmal in fahle Farben gekleidet hat. Trug das Volk 2010 noch taubenblaue Gewänder, so herrschen diesmal beige, braun und grautöne vor. Der Gesamteindruck dadurch düster, fast dystopisch. Eine Welt, an der man verzweifeln kann, wie an der unsrigen. Das ist bedrückend und, so paradox es klingen mag, zugleich beglückend, weil dies dadurch ein Passionsspiel auf der Höhe unserer Zeit ist. Klar gibt es eine Menge gerollter bayerischer Rs und ein paar laienhafte Momente, vor allem aber sind fantastische Darsteller zu erleben, wie Maximilian Stöger als Hohepriester Kaiphas oder Walter Rutz als dessen Gegenspieler Josef von Arimathea.
Gib ihn frei!
Am Kreuz soll er seine Frevel büßen!
Ans Kreuz!
Ans Kreuz mit ihm!
Jesus!
Ans Kreuz!
Der Rest ist großes Sandalenfilmtheater auf der CinemaScope-breiten Bühne des Oberammergauer Passionstheaters mit berückend schöner Chor- und Orchestermusik, dirigiert von Markus Zwink, und souverän arrangierten Massenaufläufen in den Volksszenen. Stückel zeigt zwar den Auferstandenen nicht und überlässt es so dem Publikum, ob es an diese Auferstehung glauben will oder an ihr zweifelt. Ohne Zweifel aber feierte mit dieser Premiere die Oberammergauer Passion selbst, die durch die Pandemie da niederlag, eine überwältigende Wiederauferstehung. Halleluja!
Christoph Leibold über Christian Stückels vierte Inszenierung der Oberammergauer Passionsspiele. Heute geht in Berlin der 11. Bundeskongress der Jungen Islamkonferenz zu Ende. Unter der Überschrift »Was kann Kunst?« diskutierten 40 junge Menschen mit muslimischem und nicht-muslimischem Hintergrund darüber, wie gesellschaftliche Schieflagen und Missstände durch Kunst in den Blick genommen und kritisiert werden können. Luise Sammann hat die Konferenz für uns beobachtet und ich habe sie zuerst nach einer Einordnung der Jungen Islamkonferenz gefragt.
Ja, das ist ein Projekt maßgeblich der Schwarzkopf-Stiftung, das sich an Jugendliche zwischen 17 und 27 Jahren richtet. Und zwar ausdrücklich, Sie haben es gerade schon gesagt, an solche mit muslimischem und aber auch an solche mit nicht-muslimischem Hintergrund, an solche, die sich von Rassismus betroffen fühlen und an solche, die sich nicht selber betroffen fühlen, aber sich mit diesen Menschen verbünden wollen. Und diese jungen Menschen, die diskutieren dann bei regelmäßigen Veranstaltungen untereinander, aber eben auch vor allem mit Akteuren und Akteurinnen aus Politik, aus der Wissenschaft, aus den Medien, über im weitesten Sinne Migrations- und Islamthemen. Und bei dieser Bundeskonferenz jetzt war zum Beispiel die Staatsministerin Rim Alawali Radovan zu Gast. Also durchaus auch hoher Besuch wird dort empfangen bei diesen Konferenzen. Wir hören mal ein paar von den Teilnehmenden einfach.
Mein Name ist Sude, ich bin 21 Jahre alt und ich bin hier, weil ich Repräsentation ziemlich wichtig finde, also dass man über eigene Geschichten spricht, andere Geschichten kennenlernt.
Ich heiße Ahmad und ich finde das wichtig, dass man vernetzt ist, dass man sich trifft und dass man die Community besser kennenlernt und über die Probleme und die Lösungen reden kann.
Mein Name ist Eva, ich bin 19 Jahre alt und ich bin heute hier auf der Jungen Islamkonferenz, weil ich finde, dass man dem Thema Antirassismus Raum und Aufmerksamkeit geben sollte und zusätzlich finde ich das Thema Was kann Kunst total spannend.
Das Stichwort spannend, das kann man aufgreifen, denn die Themenwahl, die würde man vielleicht nicht unbedingt erwarten bei einer Veranstaltung der Jungen Islamkonferenz. Wie kam es zu dem Motto, was kann Kunst?
Ja, das habe ich natürlich auch gefragt. Beantworten konnte mir die Frage die Programmleiterin der Jungen Islamkonferenz, Dr. Asma Soliman ist das. Wir hören sie auch mal selbst dazu.
Die Junge Islamkonferenz beschäftigt sich hauptsächlich mit den Themen postmigrantische Gesellschaft, Islam in Europa und auch Vielfalt und Anerkennung von Minderheiten. Und wir denken, dass Kunst da ein sehr starkes Potenzial hat. Es macht Stimmen und Geschichten hörbar, die nicht unbedingt hörbar sind. Gleichzeitig ermöglicht es Austausch zwischen unterschiedlich positionierten Menschen, der auch nicht unbedingt mit anderen Tools so leicht zu ermöglichen ist.
Und wie lief das konkret ab?
Also es ging darum, in Input-Vorträgen und auch Workshops jetzt über das ganze Wochenende eigentlich die Frage nach der Kraft der Kunst zu diskutieren. Aber dann ging es auch darum, Missstände eben innerhalb der Kunst- und Kulturszene selbst aufzuzeigen. Also in einem Vortrag ging es dann zum Beispiel unter dem Titel »Der Vorhang fällt« um die Reproduktion von Rassismus im Theater und auch die Vernachlässigung der migrantischen Perspektive im Theater und darum, wie so eine postmigrantische Theaterbewegung, die ja durchaus in den letzten Jahren am Entstehen ist, wie die da etwas verändern kann.
Wir kennen das ja aus Dekolonisierungsdiskussionen. Kamen denn die jungen Menschen an diesem Wochenende über das Benennen von Ungerechtigkeiten hinaus oder blieb die Veranstaltung da stehen?
Man muss schon sagen, es ist durchaus Teil des Grundkonzepts der Jungen Islamkonferenz, dass die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier so eine Art Safe Space haben, in dem sie sich offen über Ungerechtigkeiten, auch über persönliche Rassismuserfahrungen austauschen können und sollen. Denn das sind Dinge, die sehr viele der Teilnehmenden hier natürlich erfahren haben schon. Sei es, weil sie ein Kopftuch tragen, sei es auch einfach wegen ihres Namens, wegen ihres Aussehens, wegen ihrer religiösen Zugehörigkeit eben. Also das ist ein großes Thema. Und sie sollen den Platz hier haben, das zu diskutieren. Aber es soll eben nicht dort stehen bleiben, sondern Tarek Mündlein, der verantwortliche Projektmanager bei der Schwarzkopf-Stiftung für die Junge Islamkonferenz, der hat mir das nochmal ein bisschen besser beschrieben.
Es ist legitim, sich zu ärgern. Es ist legitim, auch den Dampf abzulassen und zu sagen, hey, das, was mir passiert ist, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, die sind nicht in Ordnung. Das ist wichtig. Wichtig ist aber auch, dass man dann den nächsten Schritt geht und dann wirklich aktiv wird und auch für sich dann sagt, okay, ich möchte hier dann auch die Gesellschaft in die Richtung verändern und sagen, hey, wir sind hier, unser Platz ist hier und wir wollen auch das, was uns zusteht.
Dieser Schritt, der ist auch durchaus hier immer wieder Thema gewesen, dass die jungen Menschen auch dazu motiviert werden, dass sie eben sich engagieren, dass sie aus diesem Benennen der Missstände heraus sich dann überlegen, wie können wir uns in die Gesellschaft einbringen, um sie in einer Form zu gestalten, dass sie auch für uns Platz bietet.
Luise Sammann war auf der jungen Islamkonferenz, die heute zu Ende geht und die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Was kann Kunst? Was darf die Kunst, war dagegen die Frage einer anderen Veranstaltung, die gestern während des Berliner Theatertreffens stattfand. Denn auch die Theater wollen und müssen, wie alle anderen Kultursparten auch, ökologischer und nachhaltiger arbeiten. Führt das aber womöglich zu Einschränkungen in der künstlerischen Freiheit und im schlimmsten Fall zu weniger Theater? Darüber diskutierten gestern Abend im Haus der Berliner Festspiele Experten der Bühnenkunst aus der Politik und der Kulturwelt. Barbara Behrendt hat sich das angehört.
Die Eröffnungsfrage der Moderatorin Cecile Schortmann scheint es auf den Punkt zu bringen.
Weniger Energieverbrauch, weniger Reisen für Schauspieler und Schauspielerinnen, all das ist überdenkenswert. Was können, was wollen, was müssen auch die Theater tun, um dem Klimawandel entgegenzutreten?
Doch schon hier gibt es Einspruch, und zwar von Jakob Bilabil, dem Leiter des Aktionsnetzwerks Nachhaltigkeit in Kultur und Medien.
Wir wollen ja mehr Theater. Wir wollen mehr Theater mit weniger Fußabdruck. Wir denken immer, wir machen weniger Reisen. Wir werden es durch weniger nicht hinkriegen. Wir müssen mehr vom anderen machen.
Kaum Konsens auch bei der Frage, ob ein nachhaltiges Theater nun weniger Geld kostet, weil man weniger Premieren produziert, weniger Gastspiele einlädt oder mehr Geld, weil man Mitarbeitende braucht, die langwierige Recherchen angehen, welches Material bei welchem Bühnenbild das nachhaltigste ist und weil Ökostrom teurer ist. Neue Klimaanlagen ebenfalls. Jakob Bilabil, der zur Fraktion Nachhaltigkeit kostet gehört, fordert jedenfalls, dass dieses Geld nicht aus den Kulturetats der Länder und Kommunen bezahlt wird, sondern aus anderen Töpfen. Aber aus welchen? Die Diskussion krankt häufig genau daran, dass die Grundlagen dessen, worüber gesprochen wird, nicht geklärt sind. Zum in dieser Hinsicht interessanten Streitpunkt entwickelt sich eine Forderung, die der Dramaturg David Heiligers, einer der Green Ambassadors, nennt, das Ende der Freiwilligkeit. Subventionen sollten an Nachhaltigkeit geknüpft werden. Für Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, geradezu eine Einladung an die Politik, die Kulturetats zu verringern bzw. die Kosten der Nachhaltigkeit auf die Kultureinrichtungen abzuwälzen.
Die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Die Türen öffnen sich, aber das Publikum kommt noch nicht so, wie es eigentlich kommen sollte. Auch dieses Festival hier ist vom Publikum nicht überlaufen worden und das ist leider keine Ausnahme, sondern im Moment die Regel. Und das wird dazu führen, dass wir heftige Debatten zur Kulturfinanzierung haben. Das müssen wir mit den Politikern verhandeln und wir dürfen ihnen nicht nur die Türe öffnen, zu sagen, verbietet uns dieses oder jenes, sondern sie müssen verpflichtet werden, dass sie dann auch die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen.
Unter ökologischen Gesichtspunkten, so Zimmermann, müsste man natürlich auch das Theatertreffen abschaffen. Aber will man das? Und ist es eine gute Idee, die Politik entscheiden zu lassen, welche Kunst qualitativ hochwertig genug ist, um sie trotz hohem CO2-Fußabdruck zu subventionieren?
Dann wird es nämlich ganz gefährlich, weil dann entscheidet denn möglicherweise irgendeine politische Opportunität, ja, was nun also gerade gebraucht wird im Theater. Und das andere, was wir politisch vielleicht meinen, im Moment nicht zu brauchen, das lassen wir dann sein und das nennen wir dann nicht mehr Zensur, sondern das nennen wir letztendlich Nachhaltigkeitspolitik.
Noch komplexer wird es mit dem Vortrag der Regisseurin Gabriela Canheiro de Cunha, die aus Brasilien zugeschaltet ist. Eindringlich macht sie klar, dass Europa auf Kosten des globalen Südens lebt und dieser globale Süden nun nicht doppelt bestraft und abgehängt werden darf, indem Europa keine Gastspiele mehr aus Südamerika einlädt. Irritiert unterbricht sie immer wieder die Diskussion, weil ihr die entstandene Flugmeilendebatte auf dem Panel kleinlich und fehl am Platze erscheint. Sollte, fragt eine Stimme aus dem Publikum ganz grundsätzlich, das Theater nicht ohnehin mehr auf seine Kernkompetenz bauen und mit Geschichten auf der Bühne die Gefahren des Klimawandels thematisieren? Und der Dramaturg Christian Tschirner provoziert damit, die Debatte generell in Frage zu stellen.
Das Theatertreffen hat 2019 118 Tonnen CO2-Äquivalent verbraucht. Die Schaubühne liegt bei 2000. Wenn wir das Tempolimit runtersetzen auf 130, haben wir 1,9 Millionen Tonnen gespart. Da kann man die Schaubühne 1000 Jahre lang ohne Veränderung betreiben. Das ist unfassbar. Jakob, solltest du nicht sagen, wir lassen diese ganzen betriebsökologischen Seminare und stecken das Geld in große Kampagnen für ein Tempolimit?
So unerlässlich die ökologische Transformation und die Debatte darüber ist, dieser Nachmittag hat mehr Verwirrung in den Grundsatzfragen geschaffen als Klarheit. Allerdings hat er auch gezeigt, dass beim Thema Nachhaltigkeit längst nicht alle am selben Strang ziehen und vor allem bei den Fragen nach globaler Klimagerechtigkeit Ratlosigkeit herrscht.
Barbara Behrendt über die Diskussion Müssen, Können, Wollen, ein Gespräch zum Green Deal im Theater, die parallel zum Berliner Theatertreffen stattfand. Die Ukraine hat gestern mit großem Vorsprung den diesjährigen Eurovision Song Contest gewonnen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann.
Eigentlich will der Musikwettbewerb auf politische Botschaften verzichten. In diesem Jahr war der Eurovision Song Contest jedoch alles andere als unpolitisch. Nicht nur die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler nutzten ihre Auftritte für Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine. Auch die rund 200 Millionen Zuschauenden setzten ein klares Zeichen und wählten das Kalush Orchestra mit Stefania zum Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs. Die ukrainische Band widmete den Sieg ihren Landsleuten und rief zu internationaler Hilfe auf.
I ask all of you, please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now.
Damit machte der Sänger Oleg Pjuch auf das belagerte Azovstahlwerk bei Mariupol aufmerksam. Der Wunsch, den nächsten Eurovision Song Contest im Gewinnerland stattfinden zu lassen, ist groß. So sagte die Chefin der ukrainischen Delegation, Oksana Schibinska.
There is nothing more beautiful in the world for me than Kyiv in May. And I really hope and I look forward to hosting the whole Europe in our peaceful Ukraine next May.
Ob die Austragung tatsächlich 2023 in einem friedlichen Kiew stattfinden kann, wie Oksana Schibinska hofft, bleibt vorerst fraglich. Aus Stockholm kam daher bereits ein Angebot, das Event zu übernehmen. Nicht nur Musikwettbewerbe, auch Denkmäler werden angesichts des Krieges zu hochpolitischen Angelegenheiten. Gestern gab etwa Riga bekannt, ein sowjetisches Siegesdenkmal schleifen zu wollen. Auch in der Ukraine gibt es noch zahlreiche Monumente aus der Sowjetzeit. In Kiew will man jetzt eines davon umbenennen. Aus dem 35 Meter hohen Denkmal der Völkerfreundschaft soll ein Denkmal der Freiheit des ukrainischen Volkes werden, so Bürgermeister Vitali Klitschko. Die Stadtverwaltung habe eine Liste von über 40 Denkmälern und Gedenktafeln erstellt, die aus der Hauptstadt entfernt und in ein Museum zum Totalitarismus gebracht werden sollen. Auch die Kiewer U-Bahn hat bereits Online-Umfragen gestartet, um neue Namen für einige ihrer Stationen zu finden. Klitschko betonte, dass die Entfernungen und Umbenennungen im Austausch mit Historikerinnen und Historikern geplant werden müssten. Der Schriftsteller, Islamwissenschaftler und Philologe Navid Kermani hat heute die Ehrendoktorwürde der Universität Siegen erhalten. Mit ihm zeichne man einen Intellektuellen aus, der, Zitat, Grundgesetz und Hölderlin, Krisen und Kafka zusammendenken kann. Der Deutsch-Iraner Navid Kermani verbrachte seine Kindheit im nordrhein-westfälischen Siegen. Er studierte Islamwissenschaften, Philosophie und Theaterwissenschaften und habilitierte im Fach Orientalistik. Für seine Romane, Essays und Reportagen wurde Kermani in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die heutige Verleihung der Ehrendoktorwürde fand im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Universität Siegen statt. Museen mit Freude entdecken. Unter diesem Motto präsentiert sich heute die deutsche Museumslandschaft zum Internationalen Museumstag in ihrer ganzen Vielfalt, nachdem sie zwei schwierige Pandemiejahre hinter sich gebracht hat. Über 1700 Museen sind mit rund 4500 Veranstaltungen dabei und bieten kostenfreie Sammlungsbesuche, Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene sowie spezielle Führungen an. Bei der Auftaktveranstaltung des Museumstages richtete Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow den Blick zunächst in Richtung Ukraine und betonte, es dürfe nicht zugelassen werden, dass die russische Militärmaschinerie nicht nur die Menschen, sondern auch die Erinnerung und die Kultur vor Ort zerstöre.
Das waren die Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Wir übergeben jetzt an das Deutschlandfunk-Wahlstudio mit Moritz Küpper. Danke für Ihr Interesse, sagt Anja Reinhardt.